Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Die Corona-Mutanten breiten sich auch in Deutschland aus. Ende Januar stellte die ansteckendere britische Variante nur 6% der untersuchten Proben. Ende Februar waren es 46. Problematisch ist auch die südafrikanische Variante, weil es Hinweise gibt, dass bei ihr die Impfungen weniger wirksam sein könnten. Um die Verbreitung dieser und weiterer Virusvarianten rechtzeitig zu erkennen, wird in Deutschland bei jeder 10. positiven SARS-CoV-2-Probe das komplette Erbgut analysiert. Wie? Das hat sich Volkert Wildermuth im Labor Berlin angesehen.
Per Post oder Boote kommen jeden Tag viele tausend Tupfer-, Blut- oder Urinproben im Labor Berlin an. Ein Automat ordnet die Röhrchen mit den bunten Deckeln und scannt sie ein ins EDV-System. Sie kommen von der Charité und dem Vivantes-Klinikum, weiteren Kliniken und von niedergelassenen Ärzten. Es geht um Blutwerte, Hormone, genetische Analysen, Keime. Alltag für Biochemiker Rolf Schwarzer. Aber zurzeit beschäftigt er sich nur noch mit einem Thema.
Das sind Corona-Proben. Hier kommen die Abstrichröhrchen an und werden dann über dieses Gerät verteilt und auf die verschiedenen Stationen aufgeteilt, wo sie dann bearbeitet werden.
In der Molekulardiagnostik testet man jeden Tag tausende Abstriche mit der PCR. Die erkennt jede Form von SARS-CoV-2. Positive Proben werden dann noch einmal mit einer speziellen PCR nachgetestet. Hier fallen die Mutationen auf, die für die häufigen Virusvarianten wie B117 oder B1351 typisch sind. Und 10% davon werden zusätzlich mit sehr viel mehr Aufwand sequenziert. Das heißt, alle genetischen Buchstaben im Virengenom werden analysiert.
Es geht ja dabei um die Hintergrundüberwachung. Man möchte also wissen, welche Viruslinien sind im Moment in Deutschland im Umlauf. Und da möchte man natürlich möglichst unvoreingenommen abfragen und nicht Proben nehmen, die alle vom gleichen Ort kommen oder nur Proben von jungen Menschen oder nur Proben von Männern oder nur Proben von Frauen, sondern man möchte den Gesamtüberblick bekommen, welche Linien sind im Umlauf. Deswegen ist die Zufallsauswahl für die Sequenzierung so wichtig.
Dafür ist keine Lottofee zuständig, sondern ein Computerprogramm namens Probenknobler. Jede Woche sequenziert das Labor Berlin eine repräsentative Auswahl von knapp 100 SARS-CoV-2-Proben. Sie werden gemeinsam auf einer postkartengroßen Plastikplatte mit 96 kleinen Vertiefungen weiterverarbeitet. Ein Roboter reinigt das Virenerbgut der einzelnen Proben automatisch. Ein Labor weiter arbeiten dann wieder Menschen, denn jetzt wird es kompliziert. Das Virenerbgut besteht aus RNA. Die Sequenziermaschinen können aber nur mit DNA arbeiten. Also nutzen die Mitarbeiterinnen biologische Enzyme, die in der Lage sind, RNA in DNA umzuschreiben. Das reicht aber noch nicht aus, um die Proben für die Analyseapparate mundgerecht zu machen, erklärt Rolf Schwarzer.
Die Sequenzierautomaten können nicht das komplette Genom in einem Rutsch lesen, sondern sie müssen es zerlegen in kleine Abschnitte, die dann überlappen und die werden dann einzeln sequenziert.
Und das sind ja wirklich winzige Bruchstücke. Also das Virus selber hat ja so um die 30.000 Basenpaare, also genetische Buchstaben. Wie lang ist ein Stück, das Ihr Sequenzierer lesen kann?
Das sind so circa 300 Nukleotide lang. Das heißt, man muss letztlich das gesamte Genom in mehr als 100 Teile zerlegen, die dann einzeln sequenziert werden.
Wobei einzeln werden sie nicht sequenziert. Am Ende kommen nicht nur die vielen Kopien der 100 Schnipsel einer Probe, sondern alle Schnipsel aus allen Proben zusammen in einen einzigen Topf. Damit da kein Datensalat herauskommt, bekommt jedes Schnipsel beim Zerlegen jeweils einen kurzen genetischen Erkennungscode angehängt. Im Herz der Genomanalyse brummt die Klimaanlage und kühlt vier Hightech-Geräte, Next-Generation-Sequencer. Von außen schlichte graue Kisten zwischen großer Mikrowelle und kleinem Herd. Unspektakulär. Rolf Schwarzer hat sie schon befüllt mit dem Probeneintopf und vielen Reagenzien. Die werden dann automatisch in einem perfekt koordinierten Rhythmus in das Zentrum des Sequencers gespült und genetischer Buchstabe für genetischer Buchstabe analysiert. Jetzt heißt es abwarten.
Es hängt immer so ein bisschen davon ab, wie lang die Sequenzierreads sind, aber in dem Fall für die 300 Basen sind es etwas über 24 Stunden.
Am Computer sortiert Bioinformatiker Peter Menzel die vielen Datenschnipsel nach ihren Erkennungscodes und puzzelt dann das Virenerbgut jeder Probe virtuell zusammen.
Ja, man sieht im unteren Teil des Bildschirms die Referenzsequenz des ursprünglich in Wuhan sequenzierten Virusgenoms. Und in dem oberen Bereich sieht man jetzt die Sequenzen, die aus dem Sequenziergerät kommen. Das sind halt sehr, sehr viele, bis zu 30 GB pro Probe. Und die werden jetzt mit der zugehörigen Position im Referenzgenom verglichen. Und man sieht dann sehr schön, an welchen Stellen es zu Mutationen gekommen ist.
Senkrechte rote Striche markieren alle Unterschiede zwischen der Probe aus Berlin und der Wuhan-Sequenz. Diese Probe enthält gleich mehrere Mutationen im Spike-Protein. Eine führt dazu, dass sich an Position 501 nicht die Aminosäure Asparagin befindet, sondern stattdessen Tyrosin. Eine andere lässt zwei Aminosäuren gleich ganz wegfallen.
Diese Sequenz gehört zu der B1.1.7-Linie, die zuerst in Großbritannien nachgewiesen wurde. Und dafür gibt es mehrere Mutationen, die dafür herangezogen werden, um das zu bestimmen.
Alle Labore übermitteln ihre SARS-CoV-2-Sequenzdaten an das Robert-Koch-Institut. Das kann dann einen Überblick über die Situation in Deutschland gewinnen. Welche Varianten sind in Umlauf? Wie beeinflussen sie das Infektionsgeschehen? Führen sie vielleicht zu anderen Krankheitssymptomen? Treten ganz neue Varianten auf? Parallel gehen alle Sequenzen auch in die internationalen Datenbanken. Aber natürlich guckt auch Rolf Schwarzer am Labor Berlin auf die Sequenzen seiner Proben. Derzeit findet er vor allem B117, aber das muss nicht so bleiben. Dass er nur 10% der Proben sequenzieren kann, hält er für ausreichend. Eine Virusvariante, die nur bei einem einzigen Patienten auftritt, wäre schließlich kein Problem.
Man muss halt so auch bedenken, das, was wir uns jetzt hier angeschaut haben, das ist ja ein mehrtägiger Prozess. Das ist ein Aufwand, den kann man nicht für jede positive Probe betreiben. Das ist auch kostenmäßig ein zu großer Aufwand. Aber mit einer sinnvollen Stichprobengröße kann man absolut eine Hintergrundüberwachung machen, die es erlaubt, neue Varianten rechtzeitig zu entdecken.
Auf der Spur der Mutanten. Volkert Wildermuth hat sich im Labor Berlin angeschaut, wie das Virus-Erbgut von positiven SARS-CoV-2-Proben sequenziert wird.